Archivradio.
Das Wissen ist nicht nur ein sehr erfolgreicher Podcast, sondern es war auch einer der ersten öffentlich-rechtlichen Podcasts überhaupt. Und die wenigsten, die ihn heute hören, sind sich bewusst, dass dieser Podcast seine Ursprünge im alten Schulfunk hat. Den Schulfunk gab es schon im Radio der 1950er Jahre. Es war, wie der Name ahnen lässt, ein gediegenes Bildungsprogramm mit zeitlosen Themen, viel Geschichte, Kultur, auch Naturwissenschaft. Offiziell gedacht für Schülerinnen und Schüler, hauptsächlich aber genutzt von erwachsenen Radiohörern. Der Physiker Detlef Glas kam 1977 vom Europäischen Kernforschungszentrum CERN in die Schulfunkredaktion des Süddeutschen Rundfunks. Er half mit, aus dem klassischen Schulfunk ein modernes, akustisch reizvolles Radio-Feature-Programm zu machen und mit der Entstehung des Radioprogramms SWR 2 1998 wurde auch der Name Schulfunk gestrichen und die Sendung in SWR 2 Wissen umbenannt. Ein Steckenpferd von Detlef Glas waren von Anfang an Computerthemen, später auch das Internet. Auch das war ein Einfluss seiner Vergangenheit beim CERN. Er experimentierte früh mit den digitalen Möglichkeiten des Rundfunks und sorgte dafür, dass 2004 SWR 2 Wissen einer der ersten und dann einer der meistgehörten öffentlich-rechtlichen Podcasts wurde. Heute heißt er einfach Das Wissen. Seine Redaktion war es auch, die 2007 das Archivradio einführte, doch das ist eine andere Geschichte. Detlef Glas, der früher auch mein Chef war, ging 2016 in den Ruhestand. 9 Jahre später spricht er über diese jahrzehntelange Entwicklung vom Schulfunk zum erfolgreichen Podcast. Du bist in die Redaktion 1977 gekommen, als es eben noch der alte Schulfunk war. Wie war das damals? Also in was für eine Welt bist du da reingekommen?
Ja, vielleicht sollte ich da noch ein ganz klein bisschen ausholen. Ich habe, bevor ich dorthin gekommen war, als Physiker im CERN gearbeitet, an der Diplomarbeit. Und eine Kollegin, die schon beim Süddeutschen Rundfunk, im Landfunk beschäftigt war, die schrieb mir einen Brief. Damals hat man noch Briefe geschrieben. Mir stand drin, dass der Süddeutsche Rundfunk Schulfunk einen Naturwissenschaftler für die Redaktion sucht. Und da habe ich mich beworben und bin dann auch angestellt worden, direkt als Redakteur, sehr freundschaftlich aufgenommen in der Redaktion. Jüngerer Redakteur war noch dabei und 2 ältere Kollegen. Und die haben mir erstmal erklärt, dass das jetzt gar nichts mehr mit Schule zu tun hat. Keine Didaktisierung, keine Lehrplanfixierung, sondern sozusagen frei Hintergründe und Zusammenhänge für ein erwachsenes Publikum zusammenzustellen. Und außerdem hätten wir keinen Chef, wir würden uns selbst verwalten. Das hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Und wir hatten die Freiheit, dort wirklich Themen zu setzen. Ich für den naturwissenschaftlichen Bereich. Es gab dann den Musikbereich, den hat ein älterer Kollege gemacht. Dann den Geschichtsbereich und den geografischen Bereich. Ja, und ich habe natürlich noch von meiner Zeit als Physiker unterm CERN gezehrt, habe dort damals gab es schon große Computer, Internet spielte schon eine Rolle. Und das habe ich mit sozusagen in die Redaktion gebracht und auch die Themen, die mich die ersten Jahre bewegt haben, die ich umgesetzt habe, die haben teilweise aus dieser Zeit gefußt. Es war also auf der Suche nach der Urkraft. Die Physiker und ihre großen Maschinen, Suche nach den kleinsten Teilchen und so weiter und so fort. Und da ich im CERN sehr intensiv mit Computer zu tun hatte, habe ich natürlich auch das Thema Computer immer wieder in Sendungen thematisiert und in den 80er Jahren eine neue Sendeform kreiert, die hieß Bits übers Radio, Computerladen. Der Hintergrund waren Kontakte zu Kollegen von Radio Hilversum. Die hatten nämlich die Piepstöne, die damals die Homecomputer aussendeten, um die auf Kassettenprogramme zu speichern. Die hatten die Idee, das könnte man doch eigentlich auch über den Hörfunk bringen. Und das habe ich dann umsetzen können, habe da volle Unterstützung von der Hierarchie gehabt. So haben wir über viele Jahre, glaube 5, 6 Jahre lief der Computerladen, haben wir dann schrille Töne teilweise eine Stunde lang übertragen, haben die ganze Familie der Homecomputer, die es damals gab, Atari, Amiga und so weiter, bedacht und haben dann sogar sowas wie ein Computer-Esperanto geschaffen, dass die verschiedenen Rechner, die es damals gab, sich verstehen konnten.
Das heißt, du hast Sendungen gemacht, in denen man im Grunde nur Piepstöne gehört hat?
Ja, kann man sich so vorstellen. Wir haben natürlich die Piepstöne auf ein erträgliches Maß reduziert. Die liefen so etwa 1 Minute, 2 Minuten. Das war eine Sendung, die hat im weitesten Sinne gesellschaftspolitische Themen, Computerthemen natürlich und ein Moderator, der dann gesagt hat, und jetzt bringen wir ein Programm. Eine WG hat uns eine Kassette geschickt, wo sie die Unkosten in der WG in ein Programm gesteckt hat. Oder jemand hat ein Bild programmiert und dann hieß es, und jetzt bringen wir ein Bild über den Hörfunk.
Dann lass uns mal in eine der ersten dieser Sendungen reinhören. Die lief am 1. September 1984. Das geht jetzt etwa so 2,5 Minuten.
Wir können es auch akustisch darstellen mit zwei verschiedenen Tonhöhen. Die eine hat circa 1200 Hertz und die andere 2400, also 2400 Hertz. Der hohe Ton steht dann für die 1 und der niedrige Ton, die Blockflöte, für die 0. Und wenn das sehr schnell aufeinander folgt, dann ist das menschliche Ohr viel zu träge, um diese Töne auseinanderzuhalten. Das ist ja wie beim Film, da sieht man ja auch nicht die Einzelbilder. Man kann in dieser Art sehr viele Informationen übermitteln, sehr schnell hintereinander, sind ja nur zwei Informationen, 0 und 1, ein hoher und ein tiefer Ton. Zusammen ergibt das genau dieses Programm, was man für den Computer braucht. Das ist im Grunde genommen ganz, ganz simpel und das hört sich so an.
Das kann man also übers Radio ausstrahlen. Das, was wir als scheinbar sinnloses Piepsen hören, vermittelt dem Heimcomputer sinnvolle Informationen, wenn sie ihm über einen Kassettenrekorder mitgeteilt werden.
Zu Anfang ein Programm, das für jeden beliebigen Monat des gegenwärtigen Jahrtausends eine Grafikdarstellung auf den Bildschirm ausgibt. Das kann man auch ausdrucken, wenn man das entsprechende Gerät dazu hat, zu seinem Computer. Siegfried Sauter aus Karlsruhe hat dieses Programm sich ausgedacht. Das Programm läuft auf dem Spektrum und hier kommt es. Der Siegfried Sauter hat uns gleich noch ein zweites Spektrumprogramm mitgeschickt, das heißt Schrift, und erlaubt, das, was die Tasten auf dem Bildschirm bringen, beliebig zu verändern. Also zum Beispiel, man kann aus einem ganz normalen großen A ein gotisches großes A machen oder ein Alpha und so weiter und so fort. Jetzt das Programm.
Das war natürlich, wenn man so will, mediensprengend, systemsprengend. Das hat es vorher so noch nie gegeben. Und wir hatten entsprechend eine große Fangemeinde. Waschkörbeweise gab es da Briefe. Und jede Woche hatten wir neue Zusendungen von selbstgeschriebenen Computerprogrammen. Und da das Ganze sowohl inhaltlich als auch für die Mitmachgemeinde was geboten hatten, haben wir ja eine regelrechte Marktlücke damals gefüllt. Es gab damals noch nicht die großen Computerzeitschriften, wie sie heute sich etabliert hatten. Und insofern war sowas über den Hörfunk zu hören, was ganz Neues gewesen.
Dann fassen wir zusammen, dadurch, dass du Anfang der 70er Jahre beim CERN warst und das CERN ja schon immer so ein bisschen Vorreiter war in Sachen Digitalisierung und Internet, das hat dann mit dazu beigetragen, dass der Schulfunk später auch ein Vorreiter für digitale Entwicklungen im damaligen Süddeutschen Rundfunk wurde.
Genau, kann man so sagen. In CERN wurde ja auch das World Wide Web entwickelt. Tim Berners-Lee hat das allerdings nach meiner Zeit entwickelt. Der Hintergrund, die Gruppen, die in CERN gearbeitet haben, die waren über die ganze Welt verteilt. 200 Wissenschaftler teilweise an so einem Projekt. Und die musste man ja irgendwie mit kommunizieren. Und da war das Internet das beste Vehikel. Und Tim Berners-Lee hat gesagt, ja, noch viel besser wäre, wenn man die Ergebnisse, die wir hier vor Ort haben, auch grafisch darstellen könnten. Und so ist das World Wide Web entstanden und eigentlich das Internet so, wie wir es heute normalerweise nutzen. Das haben wir natürlich auch genutzt in den 90er Jahren, als so allmählich auch in Deutschland das Internet eine Rolle gespielt haben. Da gab's die Sendung Gutwort Larissa 4.2. Das war ein interaktiver Hörspielkrimi. Wir hatten dazu die Mailboxen, die es damals gab, akquiriert und viele Interessierte, die in dieser Mailbox-Welt zu Hause waren, die haben uns Skripte geschickt, wie diese Geschichte Codewort Larissa 4.2 sich weiterentwickeln kann. Ging um eine Computerhackerin. Wir wussten natürlich selbst nicht, wie die Geschichte ausgeht. Das haben die Hörer uns zugeschickt. Das hatte insgesamt 14 Folgen, lief im Schulfunk, lief aber auch in den Popwellen. Und die 14. Folge wurde dann live im Theater Die Rampe aufgeführt. Und bei der Gelegenheit haben wir auch die da dran geblieben waren, die Autoren, die uns die Texte zugeschickt hatten und die wir dann dramaturgisch zusammengestellt haben, erst kennengelernt. Das war eine tolle Geschichte.
Du hast es schon angedeutet, der Schulfunk hat sich eigentlich ja schon sehr früh von der eigentlichen Zielgruppe Schülerinnen und Schüler verabschiedet und wirklich Bildung für Erwachsene gemacht. Konsequent wurde es dann 1998 bei der Fusion von Süddeutschem Rundfunk und Südwestfunk zum Südwestrundfunk, SWR, als sich dann auch der Name geändert hat und es nicht mehr Schulfunk hieß, sondern SWR 2 Wissen.
Genau, wir hatten damals so ein bisschen den Spagat gemacht, wenn wir Hörergruppen, Besucherführungen hatten oder auch Lehrergruppen. Das war das immer so eine Verrenkung. Ja, wir machen keine didaktisierten Lehreinheiten. Wir wollen ein Bildungsprogramm für alle machen. Ja, warum nennt ihr euch Schulfunk? Ja, gute Frage. Ist historisch bedingt, aber wir verstehen uns eigentlich mehr als so eine Art Volkshochschule. Oder ich habe später gesagt, könnt ihr euch vorstellen, wie ein gut sortiertes Sachbuchprogramm, wo zu jedem Wissensgebiet es ein interessantes Buch gibt und was wir dann in Feature-Form täglich präsentieren. Feature ist ein wichtiges Stichwort. Das war für uns so ein bisschen die Leitlinie, wie wir modernes Radio machen wollten, also mit viel Originalton, mit Gesprächen, mit Reportagen, die in die Welt gingen. Und das große Vorbild für uns war der SFB, der Peter Leonhard Braun, damals der Feature-Papst in der ARD. Der hat spektakuläre Aufnahmen gemacht und da wollten wir uns so ein bisschen dran orientieren. Und das ist eigentlich auch ganz gut geglückt, ein Bildungsprogramm, was aber gleichzeitig auch sehr radiophon war.
Aber es war ja erstmal eine Radiosendung morgens um 8:30 und dann der nächste Meilenstein war dann der Podcast. Da wart ihr auch Vorreiter.
Der Podcast, der wurde 2004 in den USA erfunden, setzt sich zusammen aus den Begriffen iPod und Broadcast. Und ein Autor, der für uns gearbeitet hat, der Martin Ebbing, der auch viel in den USA unterwegs war, der sagte, hör mal, die haben da so ein neues Format entwickelt, das wäre doch prädestiniert für euch im Hörfunk, ihr habt doch jeden Tag ein Feature im Programm. Ja, und dann haben wir im gleichen Jahr 2004 im November den ersten Podcast gebracht und im Jahr 2005 war das eine regelmäßige Rubrik, die unglaublich viele Zugriffszahlen hatte. Der Grund ist natürlich auch hier, waren wir fast konkurrenzlos, dass ein Hörfunkprogramm täglich in gleichbleibender Qualität halbstündige Features anbietet. Wir hatten am Anfang noch ein bisschen Copyright-Probleme, weil unsere Sendungen natürlich auch immer wieder Musikanteile unter Wort enthielten. Und das durften wir aus GEMA-Gründen so nicht podcasten. Das heißt also, wir mussten teilweise doppelt produzieren, einmal mit Musik, einmal ohne Musik. Oder wo es gelungen ist, haben wir die Musik rausgeschnitten. Das war natürlich eine arge Krücke und wir waren heilfroh, als wir so etwa nach 3-4 Jahren man sich mit der GEMA geeinigt hatte, dass man auch Musik unterlegt frei senden durfte.
Wer war denn außer SWR2Wissen damals 2004, 2005 überhaupt noch auf dem Markt?
Es gab viele Privatinitiativen von ja, technikaffinen Menschen, die zu allen möglichen Themen Podcasts gebracht haben. Und von den Rundfunkanstalten war es eigentlich nur Deutschlandfunk, Deutschlandradio. Die waren ähnlich früh wie wir mit Podcastern.
Jetzt bist du 2016 in den Ruhestand gegangen. Das Programm hat sich natürlich weiterentwickelt. Heute heißt der Podcast Das Wissen. Und du hast ja erzählt, früher war das viel Hintergrund, Kultur, Geschichte, Naturwissenschaft, also eher Bildung im klassischen Sinn. Heute bietet der Podcast auch viele gesellschaftliche, durchaus auch politisch kontroverse Themen. Wie erlebst du das? Also empfindest du das als etwas, was mit dem früheren Schulfunk noch etwas zu tun hat?
Es hat sich weiterentwickelt. Es ist vielleicht noch ein bisschen lebendiger geworden. Es ist noch ein bisschen radiophoner geworden, vor allen Dingen sprechen die Autoren heute in der Regel ihre Beiträge selbst. Viele produzieren auch selbst. Da hatte ich relativ spät mit angefangen, dass ich war damals auch nicht so einfach möglich apparativ, dass ich Autoren beauftragt habe, die Sendungen selbst zu sprechen und fertig zu produzieren. Das ist heute natürlich viel leichter und die Themenvielfalt, die ist, wie du richtig sagst, vielleicht noch ein bisschen zeitaktueller, weniger jetzt so Musikthemen, die es damals im Schulfunk gab, weniger Themen aus dem Bereich Literatur. Dafür gibt's ja eigene Redaktionen heute im Rundfunk, aber die Mischung, die ist nach wie vor hörenswert. Wobei man sich heute natürlich viel leichter, und so geht's mir auch, bedienen kann. Mein präferiertes Ziel ist häufig die ARD-Audiothek, wo ich zu allen möglichen Themen, Anregungen oder Hörfunksendungen finde. Aber Spotify ist für mich natürlich auch ein viel genutztes Medium und das ist auch der Vorteil. Als wir angefangen haben mit Podcasten, da gab es so singuläre Podcast-Catcher, nannte man das, Programmen, die die RSS-Files abgespielt haben und der Platzhirsch war iTunes und dann kam lange nichts. Und heute gibt es sehr viele Plattformen. Es gibt die Mediatheken, es gibt Spotify, es gibt YouTube und so weiter und so fort. Das heißt also, der Nutzer, der interessierte Hörer findet die Angebote von Wissen und auch von anderen interessanten Sendungen auf den Plattformen, auf denen er regelmäßig hingeht.
Wie war eigentlich damals, als ihr mit dem Podcasten angefangen habt und diesen ganzen anderen digitalen Spielereien, wie war da der Rückhalt in der Hierarchie? Also war das eher so, dass man das gesehen hat, dass da ein großer Zukunftstrend auf den Rundfunk zukommt, wobei bis dann wirklich Podcast zum Massenmedium wurde, das hat ja dann doch nochmal 15 Jahre gedauert. Aber in diesen Anfängen, hat man das schon gesehen oder wurde das als so eine exotische Spinnerei betrachtet, so nach dem Motto, ja, Internet kennen wir, Neuland, soll der Detlef Klaas mal machen so ein bisschen, lassen wir ihn mal spielen, aber eigentlich spielt das jetzt keine große Rolle für uns.
Also da ich von den Anfängen schon so was wie ein bunter Hund war, wo man gesagt hat, naja, der hat so Sachen wie Bits übers Radio gebracht, der hat Hörspielkrimis mit der Hörspielredaktion und mit den Popwellen zusammen gemacht. Wir werden ihm ganz sicher keine Steine in den Weg legen und muss auch sagen, dass ich auch von der Online-Redaktion unterstützt wurde. Aber die Medienforschung hat das am Anfang so ein bisschen belächelt und hatte das Gefühl, naja, Hörfunk und Podcast, die Leute, die wollen doch alle Videos sehen. Und erst als so allmählich die Zahlen immer größer und größer wurden, hatte sich dort auch dann die Einsicht breit gemacht, dass das eigentlich ja fast so was wie ein zweites Medium neben dem terrestrischen Hörfunk ist.
Ich kann mich erinnern, ich war ja da auch schon in der Redaktion, dass wir lange überhaupt keine Zahlen hatten. Also wir haben gepodcastet, aber wussten auch von unserer Medienforschung nicht wirklich, wie viele Leute haben das gehört, wie viele haben das genutzt.
Das wurde schon untersucht. Das war allerdings so ein bisschen unter Geheimpapier und es wurde auch nicht so regelmäßig, wie das heute geschieht, dass man also tägliche Podcast-Zahlen hat. Das hat sich erst geändert, als die großen Plattformen iTunes voran uns die Zahlen gegeben haben und auch die Medienforschung begriffen hatte, dass das ein ganz neue Dynamik in die Hörfunkwelt bringt und die wieder neu mischt und viele neue Hörer akquiriert.
Hattest du den Eindruck, dass durch den Erfolg beim Podcast das Standing der Bildungs- und Wissenschaftsredaktion, vielleicht auch des Kulturprogramms, dass das gestiegen ist? Also, weil ich kann mich erinnern, früher war es halt so, SWR2 war eben ein gehobenes Kulturprogramm mit wenigen Hörern, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den Popwellen. Und dann kommt so ein Podcast, wurde der erfolgreichste Podcast im SWR, wurde einer der erfolgreichsten Podcasts in der ARD. Ändert das etwas so am Ansehen einer solchen Redaktion in einer großen Rundfunkanstalt?
Ganz bestimmt. Also das ist natürlich auch für die Hierarchie sichtbar gewesen, dass eine Kulturwelle, die man sonst so ein bisschen unter Pflichtprogramm gesehen hat, Massenattraktion besitzt. Das hat natürlich zusammen mit vielen anderen Aktionen, die wir gemacht haben, also zum Beispiel Audio-Streaming. Das Archivradio war auch so ein Meilenstein, wo man ja Schlagzeilen auch gemacht hat. Also ich erinnere mich, wir hatten als die RAF-Attentate 30 Jahre nach den Stammheim-Prozessen hatten wir Kontakte zum Ludwigsburger Archiv und haben dort die Tapes von Baader, Raspe, Enslin und Meinhof bekommen und haben die ausgestrahlt. Das hat dann sogar die Schlagzeile im Spiegel bestimmt. Was wir nicht wussten, der Herr Aust hatte für den Norddeutschen Rundfunk eine Fernsehdokumentation. Der hatte auch diese Tapes zugespielt bekommen. Und jetzt haben wir ihm natürlich so ein bisschen die Butter vom Brot gestrichen und konnten aber dann nachweisen, dass wir sauber recherchiert hatten, dass wir nicht etwa aus den Kontakten vom Norddeutschen Rundfunk Sachen gestreamt haben, sondern dass das originär aus unseren Quellen gekommen ist, aber war auf jeden Fall eine spektakuläre Geschichte, die natürlich das Archivradio auch auf einen Schlag sehr bekannt gemacht hat.
Archivradio.
Zur Geschichte des Rundfunks gibt es im Archivradio ein umfangreiches Dossier mit noch vielen weiteren Aufnahmen. Alles unter archivradio.de. Der Link steht in den Shownotes.